Hallo und herzlich willkommen bei Inside IONOS, live vom IONOS Summit 2024. Ich begrüße Sandra Sitter, sie ist Bereichsleiterin IT und Projekte bei der DZ-Bank-Tochter DZ Compliance Partner und hat gerade in ihrem Vortrag über die beiden Sicherheitsregularien NIS 2 und DORA gesprochen, die bereits 2023 in Kraft getreten sind, aber jetzt erneut in den Fokus gerückt sind, da sie NIS 2 ab Mitte Oktober diesen Jahres wirksam wird und DORA ab Mitte Januar wirksam werden wird. Hallo Frau Sitter.
Hallo.
Können Sie NIS 2 und DORA vielleicht in ein paar einfachen Worten erklären? Warum wurden diese Richtlinien eingeführt?
Beide Richtlinien, sowohl die NIS 2 als auch die DORA, beschäftigen sich mit der Erhöhung des Cybersicherheitsniveaus. In der NIS 2 geht es darum, Richtlinien und Maßnahmen für ein gesteigertes Sicherheitsniveau einzuführen, die Cyberresilienz in der Union zu stärken. Und die DORA, das steckt im Namen, Digital Operation Resilience Act. Also sie soll auch einfach dienen, die digitale operationelle Resilienz von Unternehmen, von IT-Systemen zu stärken.
Für wen sind diese Regularien? Also wer muss sich diesen Herausforderungen oder Anforderungen stellen? Muss diese erfüllen?
Also einmal bei der DORA ist es ganz einfach. Die DORA zählt für Banken und für Finanzunternehmen. Die haben diese Regularien zu erfüllen. Die NIS 2 gilt auch für Banken, Bankwesen und unterscheidet sich nochmal in kritische, wesentliche Unternehmen. Da hängen Medizinbranche, wesentliche Infrastrukturversorger, Wasser, Stromnetz, IT-Dienstleister. Also all diese Unternehmen müssen sich diesen Anforderungen stellen und die umsetzen. Und jetzt denkt man vielleicht, nicht jeder, jeden betrifft das, nicht jeder arbeitet direkt mit einer Bank zusammen, aber es geht auch darum, die Supply Chain zu stärken. Also beide Verordnungen sagen, ich muss gucken, mit wem arbeite ich zusammen, wer liefert mir Hardware, Software, als wer ist ein Dienstleister für mich und widmet dieser sich auch dieser Stärkung der Cybersicherheit, der operationellen Resilienz. Das wird über sogenannte Überwachung von Drittdienstleistern gesteuert. Und das haben beide Verordnungen in sich. Von daher, irgendwo in der Supply Chain befinden sich ganz viele Unternehmen, die das einfach auch betrifft.
Aber wie ist es jetzt bei internationalen Unternehmen, die jetzt nicht dieser europäischen Regulierung unterliegen?
Naja, es kommt immer darauf an, mit wem will ich zusammenarbeiten. Wenn ich mir ein internationales Unternehmen raussuche, was gut zu mir, zu meinem Geschäftsmodell passt und es hat eine attraktive Software oder Hardware oder eine Cloud-Anwendung, muss ich halt gucken, wie gestalte ich die Verträge? Wie wichtig ist mir das, dass dieses Unternehmen auch die Gesetze einhält? Und ich muss Risikopositionen dafür bilden. Ich muss immer sehen, welche Geschäftsprozesse lagere ich an dieses Unternehmen aus oder in welchen Geschäftsprozessen wird die Software, die Hardware eingesetzt? Wie wesentlich ist das? Wie risikoreich ist das? Welche Risiken hat mein Geschäft, mein Geschäftsmodell im Zusammenhang mit diesem Dienstleister? Und das muss ich bewerten.
Und im besten Fall erfüllen dann auch diese internationalen Unternehmen eben diese Anforderungen?
Ja, genau, ganz genau. Und es wird dann über Verträge abgesichert. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass internationale Unternehmen, die das vielleicht nicht direkt brauchen, aber dass die ein Thema mit Notfallmanagement haben, dass ich mit denen regel, wie komme ich an meine Daten ran, dass die Zugriffsrechtekonzepte, dass die bei Software-Test- und Freigabeverfahren haben, damit die Software einfach gut funktioniert. Und das muss ich auch bei internationalen Unternehmen machen.
Wenn es jetzt eben um diesen Sicherheitsstandard geht, ist ja, würde ich sagen, der Finanzsektor traditionell gesehen eher immer in der Vorreiterposition. Wie müssen aber diese Finanzunternehmen dennoch weiterhin ihre Strategie anpassen, um eben diesen Bestimmungen gerecht zu werden? Sind die da jetzt alle schon super aufgestellt oder wie sieht es da aus?
Es wäre zu schön, wenn die schon alle super aufgestellt sind. Sicher ist in der Finanzdienstbranche oder im Bankensektor gibt es bereits seit vielen Jahren hohe gesetzliche Anforderungen an Dienstleistersteuerung, an IT-Betrieb, an Berechtigungsmanagement, also an sehr, sehr viele Dinge, die der IT-Sicherheit dienen. Und der Finanzsektor hat bestimmt Vorteile, weil er einfach schon viele Dinge geregelt hat, Arbeitsanweisungen zu Patch-Release-Management schreiben musste und so weiter. Das war jetzt wirklich nur ein Mini-Punkt da draus. Aber trotzdem hat die DORA viel, viel mehr Anforderungen noch. Es ist ein großer Aufwand, jetzt DORA-konform auch in der Finanzdienstbranche unterwegs zu sein, weil es einfach nochmal ein Top obendrauf ist.
Aber das heißt, in NIS 2, würden Sie sagen, ist es schon weitestgehend umgesetzt, die Anforderungen, die da inbegriffen sind?
Für die Banken gilt, die BaFin hat sich so positioniert, dass sie gesagt hat, die Banken sollen die DORA umsetzen. Und alles, was sie über die Mindestanforderungen ans Risikomanagement und die bankenaufsichtlichen Anforderungen an das IT-Management bisher schon hatten, wenn sie dann die DORA noch erfüllen, dann ist die NIS 2 abgedeckt. Also da bleiben zu wenige Punkte offen. Also von daher, die Banken legen den Fokus und die Finanzdienstleister auf die DORA. Wir müssen natürlich noch mal in die NIS 2 schauen, aber da liegt der Fokus auf der DORA.
Können Sie Einblicke geben, wie Sie eben diese Pläne zur Einhaltung von DORA, wie Sie diese entwickelt und umgesetzt haben?
Also umgesetzt haben wir sie noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben seit Februar ein Projekt intern laufen, was sich zum einen darum kümmert, wie müssen wir unsere Prozesse ändern, um unsere Dienstleistung zu unseren Bankkunden zu erfüllen, dass wir dort DORA-konform sind. Dieses Projekt teilt sich in Teilprojekte, dass wir zum einen unsere Software anpassen müssen. Wir müssen andere Reportings für die Kunden erstellen. Wir müssen unsere Verträge ändern. Unsere Kunden wollen alle DORA-konforme Verträge, also von daher haben wir den Rechtsakt in den Verträgen anzupassen. Ich selber bin für den IT-Betrieb verantwortlich. Wir haben auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen, einfach nochmal mehr Notfalltests aufzustellen, verschiedene Punkte auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung nochmal anders zu betrachten. Also es gibt ein ganzes Portfolio, unsere Kommunikationsstrategien auszuarbeiten, die auch über Leitlinien wirklich zu etablieren im Unternehmen. Da haben wir viele Hausaufgaben zu machen. Wir haben das in 6 Teilprojekte unterteilt und sind mittendrin in der Arbeit noch. Aber wir werden zum 17. Januar fertig sein.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Können Sie noch darauf eingehen, welche Aspekte jetzt bei DORA genau im Vordergrund stehen?
Bei DORA gibt es 4 Handlungsfelder. Die Haupthandlungsfelder liegen im IKT-Risikomanagement, im IKT-Vorfallsmanagement, in der IKT-Drittdienstleistersteuerung. Und wenn ich 4 aufzählen soll, fällt mir immer das 4. nicht ein. Das fällt mir gleich wieder ein. Also es gibt 4 Hauptpositionen und ich muss wirklich anfangen, also IKT steht überhaupt für Informations- und Kommunikationstechnologie. Ein Begriff, der vor Jahren mal eingeführt wurde, dann wurde er wieder abgeschafft durch Informationssicherheit und so und jetzt kommt er aber wieder. Ich muss erstmal meine ganzen IKT-Assets aufnehmen. Ich muss eine Risikobewertung machen, ich muss schauen, in welchen Prozessen werden die verschiedenen IKTs benutzt. Muss danach sagen, wie gehe ich mit Vorfallmeldungen an, wenn ich irgendeinen Cyberangriff habe, wem muss ich da informieren, wo muss ich das bei der BaFin in den Meldeportalen auch hochladen. Ich muss die Vorfälle wirklich melden, ich muss sie gegenüber den Kunden kommunizieren. Ich muss die Dienstleistersteuerung nehmen, das ist ein ganz großer Punkt. Dienstleistersteuerung ist das ganze Vertragswesen. Ich brauche eine Einheit, die auch schaut, erfüllt der Dienstleister alle Anforderungen, die er mir im Vertrag nachsagt. Habe ich mit dem KPIs vereinbart, SLAs vereinbart, Ausstiegsszenarien vereinbart. Also der 4. Punkt war das Business Continuity Management. Notfallmanagement ist ein ganz großer Punkt auch, dass ich alle wesentlichen Geschäftsprozesse testen muss, regelmäßig testen muss, mit dem Dienstleister zusammen auch testen muss und das Nachweise darüber führen muss.
Was können IT-Unternehmen wie etwa die IONOS von Finanzsektor im Umgang eben mit diesen neuen Richtlinien lernen?
Sie müssen so umsetzen. Also was erlebe ich? Die Banken sind schon sehr lange sehr reguliert und auch die Rechenzentren, mit denen die Banken zusammenarbeiten. Ansonsten im gewerblichen Mittelstand, bei kleinen, mittelständischen oder auch großen Unternehmen hat das Thema IT oder der Schutzbedarf der IT noch nicht die Aufmerksamkeit gehabt, die es benötigt. Und das können die Unternehmen von den Banken lernen, dass es wichtig ist, Benutzerberechtigungskonzepte zu haben, ein richtiges Patch-Release-Management zu haben, was auch aufgeschrieben ist, was nicht nach Zufallsprinzip passiert, sondern dass es in der IT Verantwortliche geben muss, die sich dem Thema widmen. Dass ich als Unternehmen auch ein Budget dafür, für operationelle Sicherheit, für digitale operationelle Resilienz und Cybersicherheit, muss ich ein Budget zur Verfügung stellen. Ich muss Menschen dafür zur Verfügung stellen. Ich muss die Menschen sensibilisieren. Ich brauche viele Sensibilisierungsmaßnahmen, um mein Unternehmen zu schützen, was jetzt halt durch gesetzliche Anforderungen umgesetzt wird oder die Leitplanken dafür gesetzt werden. Und ich glaube, das kann man davon lernen. Da wurde ja im Bankensektor schon seit vielen Jahren Wert drauf gelegt, in anderen Segmenten nicht so.
Nun ist es ja eben für viele auch sehr mühsam in der Umsetzung. Aber würden Sie sagen, es lohnt sich dennoch also für jedes Unternehmen, sich so zu wappnen?
Jedes Stück IT, jede Software aufzuschreiben, das macht allen keinen Spaß. Ich bin ein ITler, ich setze die Dinge lieber um. Aber sie hilft, sich auch von alten Zöpfen zu befreien. Sie hilft auch mal, ein System abzuschalten, was man nicht mehr braucht. Sie hilft, eine Übersicht darüber zu geben, wer arbeitet mit was und was brauche ich wirklich. Von daher, es ist Fluch und Segen, es ist nervig, das alles aufzuschreiben, aber es hilft mir auch, Vertretungen gut abzudecken. Es hilft mir, neue Mitarbeiter gut onboarden zu können, weil im Zweifelsfall habe ich alles aufgeschrieben, wie man einen Benutzer anlegt, wie man Berechtigungen vergibt. Wenn ich es alles aufgeschrieben habe, wie unser Patch Day abläuft, dann kann ich ganz schnell auch jemand anderen dran setzen, der die Kompetenz hat, und es macht somit meine ganzen Prozesse viel effizienter und im Endeffekt schont es auch wieder Ressourcen. Und ich habe gerade, wenn wir auf Fachkräftemangel denken, auf Fluktuation von Mitarbeitern, ich habe viel schneller die Chance, Mitarbeiter auch lauffähig zu bekommen, also in die Prozesse einzubinden, weil im Zweifelsfall können sie es nachlesen. Im Zweifelsfall können sie mit der richtigen Berechtigung was sie nicht täglich machen, auch abarbeiten, wenn es gut dokumentiert ist. Und das hilft sehr. Das hilft wirklich sehr, und auch wirklich Systeme zu bereinigen, alte Zöpfe mal abzuschneiden, das hilft.
Was passiert, wenn Unternehmen am Stichtag noch nicht bereit sind?
Ich glaube nicht, dass die Behörden schon alle bereit sind, auch wirklich alles zu prüfen. Was wird passieren? Es wird ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung sein. Man schaut sich das Ganze an. Und je nachdem, wie schlimm die Vorfälle werden, wird man natürlich ganz genau von den Aufsichtsbehörden genauer hinschauen. Auch wie fahrlässig sind die Unternehmen damit umgegangen oder nicht. Es werden bestimmt nicht am 18. Januar die BaFin-Prüfer direkt im Haus stehen oder auch am 19. Oktober, dass die NIS II direkt geprüft wird. Aber wenn Vorfälle kommen, werden sie bestimmt genau hinschauen, wie schützt das Unternehmen Daten? Wie resilient ist es gegen Cyberangriffe? Wie ist die digitale operationelle Resilienz eines Unternehmens? Und ja, dann wird man sehen, wie schnell welche Strafen ausgesprochen werden. Das kann ich nicht sagen. Es gilt halt die Umsetzung. Wir hatten jetzt alle lange genug Zeit für die Umsetzung. Jetzt ist einfach ein Tag, ab dem muss umgesetzt sein. Und wenn die Behörden dann prüfen, werden sie prüfen.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, also es heißt ja NIS II, das heißt, es gab vorher schon ab 2016 ein NIS und jetzt auch diese DORA-Anforderung. Wird es da noch weitergehen? Ist es schon das Ende mit der Sicherheit erreicht? Ich kann mir vorstellen, dass es da noch sehr viele Graubereiche gibt oder Sachen, die quasi angegangen werden müssen.
Auf jeden Fall. Das Ende der Fahnenstange wird es nicht sein. Wir gucken uns heute hier um. Es wird sehr viel in die Cloud gebracht. Es wird mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Neben der DORA-Strategie und den ganzen Informationssicherheitsstrategien wird als nächstes im nächsten Jahr die KI-Verordnung in Kraft treten. Das ist das nächste Thema, was sehr wichtig ist für die Unternehmen, die sich den KI-Themen widmen. Sie optimieren Prozesse mit KI, sie müssen aber auch gleichzeitig die Risiken lernen. Kann ich unterscheiden, wie bewerte ich die Ergebnisse, die eine KI mir liefert? Wie sichere ich auch mein Know-how als Unternehmen? Wie kann ich mich vom Wettbewerb unterscheiden? Da wird es so, wie der Wandel in der IT sehr schnell ist, so werden die Gesetze sich genauso anpassen. Und es wird nicht das Ende sein, meiner Einschätzung nach.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.